Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament, sein Bibel, seine Identität, sein Selbstverständnis. Das ganze Alte Testament ohne Ausnahme zeugt von Jesus. Ein Jude kann seine eigene Bibel überhaupt nicht in die Tiefe verstehen, so sehr er versuchen will, ohne Jesus. Aber nur wir Christen. Und wie viele Christen kenne ich, die sagen, Herr Pfarrer, ich bin ein neutestamentlicher Christ. Und ich antworte sofort, ich bin das nicht, ich bin ein biblischer Christ. Denn das Neue Testament ohne das Alte Testament ist ein Nix. Einfach ein Nix. Denn wie soll man das verstehen ohne das Alte Testament? Es ist wie wenn man so ein Shakespeare-Dramen, ich gehe ins Theater, ich bin trotzdem ein Pietist, wenn man in ein Shakespeare-Dramen geht und in die Mitte der vierte Akt kommt. Wie soll man das verstehen, die letzte Teil der vierte und die fünfte Akt, ohne die erste dreieinhalb Akt? Man kann es nicht verstehen. Das Neue Testament ist die letzte Teil der vierte Akt und die fünfte Akt, 30% der Bibel. Ich will am Anfang euch zeigen, ich habe ein paar Dutzend Bücher und wenn Gott erlaubt, dass ich so lange lebe, bis mein Vater hat bis 94 und hat gearbeitet bis er 90, wenn der Herr mir das erlaubt, werde ich noch mehr Dutzende Bücher schreiben zu diesem Thema Jesu Selbstverständnis, das Alte Testament. Es gibt drei zentrale Gesetzgebungen im Alten Testament. Ethische Gesetz, Reinheitsgesetz und das Opfergesetz. Das ethische Gesetz kennen Sie am allerbesten, 613 Gebote und Verbote. Viel dieser Gebote kann ein Jude nicht mehr halten, denn sie haben mit Tempeldienst zu tun. Das erste und grundlegende Gesetz kennen sehr wenig, was das ist. Weiß der Mann hier, was das erste und grundlegende Gebot ist? Nicht die erste von die 10 Gebote. Sehr gut, wo haben Sie das gelernt? Ja, das ist, das habe ich vermutet, ja. Ist gut, dass etwas geblieben ist von meiner Frau. Das hört man gerne, ja? Als ich eine Gemeinde gehabt hat, immer habe ich mit diesem Thema mehr mit euch zu tun, denn meine erste Woche im Amt, die Gnädige, der Oberkirchenrat, haben mir geschrieben, aber Herr Pfarrer, Ihr Gehalt wird gekürzt. 200 Mark oder was im Monat. Ich habe gedacht, ein schreiendes Unrecht, ich habe nichts getan. Ja, Mannsheim ist unter 2500 Seelen. So, ich habe gekämpft mit der ersten Gebot, mehret euch. Bei jeder Traugespräch und Taufgespräch habe ich gefragt, was ist der erste und grundlegende Gebot? Niemand hat gewusst. Ich habe gesagt, Gott will, dass ihr euch mehret, und zwar schnell. Ja, und die Leute gingen fröhlich an die Arbeit, das ist so meine praktische Theologie, ja, die gingen fröhlich an die Arbeit und 8, 9 Jahre später, mein Gehalt wird erhöht, über 300 Mark im Monat mit Inflation, denn Mannsheim sogar über 2600. Das war eine tüchtige Gemeinde. Manchmal, ja, ist das so. Diese Gesetze, haben die Propheten gesagt, sind zu Lippenbekenntnis geworden. Die sind äußerlich geworden und nicht in unser Herzen, in unser Wesen, in unser Innere. Zwei Propheten kommen und sagen, Jeremia und Ezekiel, diese Gebote wird in eure Herzen gebracht werden. Und das ist der Bergpredigt Jesu. Das ist nicht nur in unser Herzen, sondern das ist die endgültige Auslegung, die Gebote, im Geist, im göttlichen Sinne. Der Bergpredigt ist ein Satz. Alles sonst ist Nebensätze. Der Einsatz ist, ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Denn die Gesetze Mose gelten als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Wenn Gott verlangt Vollkommenheit, alles was sonst in der Bergpredigt ist Nebensätze, denn wer kann vollkommen sein? Jesu Bergpredigt ist sein eigener Auftrag. Ich nehme an, dass der Bergpredigt weder, wie die Theologen streiten, ist das ein Rede an die Jünger oder ist das ein Rede an das Volk? Es ist weder eins noch das andere. Es hat mit beiden zu tun. Es ist ein Rede mit Gott. Es ist, was Shakespeare als Genie, die Einzige, der das verstanden hat, in seine inneren Monologen in Macbeth und Hamlet, er war ein gläubiger Christ, wiederentdeckt der Form der Bergpredigt. Das hat kein Theologe gewusst. Und das ist, Jesus redet mit seinem Vater. Denn er kann niemals verlangen von Volk, dass sie Vollkommenheit erlangen. Und er kann niemals von seinen Jüngern das verlangen. Sicher viel, die andere Sache am Rand können wir zum Teil erfüllen, zum Teil nicht erfüllen. Im Innersten, im Tiefsten ist das ein Zwiegespräch zwischen Jesus und dem Vater. Ein, was Shakespeare nennt, und das gibt nur bei Shakespeare, der größte, mit Tolstoi, der größte Dichter, ein innerer Monolog. Und die Zielsetzung ist hier die Erfüllung. Denn Jesus erfüllt der Bergpredigt durch sein Leben. Er ist vollkommen als Gott. Konsequente Feindesliebe, ein Leben ohne Hass und Begier, was wir alles nicht erfüllen kann. Und das ist alles verlangt in Bergpredigt. Und am Kreuz ist dann das endlich vollkommen erfüllt. Es ist vollbracht. Der Bergpredigt, wie das Gesetz Mose im Fleisch, ist endgültig erfüllt, dass Gottes Sohn, der gerechte Gott, dass dieser Zorn jetzt ist beigelegt in ihn. Die zweite Gesetzgebung kennen die Christen viel, viel zu wenig und die ist mindestens so wichtig wie die erste und das sind die Reinheitsgesetze. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Vortrag ausgearbeitet über die Reinheitsgesetze als die Verbindung zu Sachsen. Wo ist der von Sachsen? Der war ja, das war schlecht. Ich war im Franken, ganz im Nordfranken, Kulmbach. Und ich habe die ganze Strecke, 6 Stunden lang, diesen Vortrag aus. Ich arbeite sehr schnell. Wenn ich gut arbeite, ist schnell. Wenn ich schlecht arbeite, ist langsam. Jedes anders. Und ich habe diesen ganzen Vortrag ausgearbeitet, ganz biblisch, was die Reinheit im Alten Testament, wie das bezeugt ist und wie Jesus antwortet. Alles reduziert sich auf ein Bild. Das ist ein schreiende Not in theologischen Seminaren, dass die Theologen haben Augen und sehen nicht. Das bedeutet, sie verstehen die Bildsprache der Bibel nicht und es wird nicht ständig betont. Die biblische Bildsprache ist absolut einheitlich. Ich habe das Glück oder Gottes Vorsehen, an der Universität zu studieren, die die beste Abteilung für Kunstgeschichte in die Welt damals hat und ich glaube auch heute, auch die New Yorker Universität, die waren fast nur deutsche Juden. Erwin Panofsky, mit Horst Janssen habe ich studiert und. Und ich habe gelernt zu sehen. Und es ist eine absolut einheitliche Bildsprache, Alt- und Neuen Testament. Und das Bild der Reinheit ist die einfachste Bild, fließendes Wasser. Und wenn Sie dieses Bild, fließendes Wasser, Verfolgung, und das spät ständig in Torah, in die 5 Bücher Mose, durch das ganze Alt- und Neue Testament, ob bei den Sintflut bis hin zu die Treffung mit den Samariten und Brunnen, ich könnte stundenlang nur zu diesem Thema sprechen. Diese fließende Wasser hat immer eine dreifache Bedeutung. Immer. Es bedeutet Leben, Wasser ist Leben. Das können Sie schreiben, weil das ist sehr wichtig. Es bedeutet Tod unter Wasser und es bedeutet Reinheit. Zuerst kultische Reinheit und dann absolute Reinheit. Können Sie doch alle, und das geht doch die ganze Bibel, ich halte, könnte stundenlang darüber sprechen, aber ich will euch die Bezug zu Jesus, nicht nur, dass Jesus ständig bezeugt sich als der lebendige Wasser, der fließende Wasser, auch die Liedgut hat das bis Pietismus gekannt und dann ziemlich verloren, diese Verständnis über fließendes Wasser und Brunnenquell des Heils, solche Art von Lieder. Jesus legt diese Gesetze aus, endgültig durch das Wort, in wen er sagt, ihr seid nicht rein oder unrein durch was in euch geht, die Gesetze nach Kaschrut, was man essen darf und nicht, sondern durch das Dunkelheit in euer Herzen. Das bedeutet, wir sind alle unrein. Und als Jesus gekreuzigt war, kommen Blut und Wasser aus seinem Körper. Und das wird ständig oberflächlich genannt. Dies sind die zwei Sakramente, Taufe, Wasser, Blut, Abendmahl, das ist richtig, aber absolut oberflächlich. Das fließende Wasser ist die Erfüllung zeichenhaft und fleischlich dazu, geistlich-fleischlich, denn in Jesu Tod, in sein Kreuz, ist der Weg zu seiner Auferstehung, Leben, ewige Leben, denn er ist die absolute Reinheit Gottes, nicht mehr kultische Reinheit. Das ist, ich glaube, im theologischen Seminar habe ich nie ein Wort, auch von den Bibelfesten wie Stuhlmacher und Gäse und so weiter. Habe ich recht? Ja, aber das ist absolut zentral für eine Verständnis der Bibel. Einer hat mir gesagt, vielleicht soll ich das nicht sagen. Ein Vater hat gesagt, ich habe Gedese studiert, er hat was verstanden, aber Sie sind viel konsequenter in Ihrer biblischen Auslegung. Ich liebe Geses Auslegung, aber vielleicht braucht man einen Jude, das zu ergänzen und zu vertiefen. Auch ein Kunsthistoriker und Historiker. Gese war sehr, aber ein sehr guter Mann. Ich habe seinen Sohn in die Schule gehabt. Die dritte Gesetze kennen Sie auch gut. Die Reinheit ist so zentral, kennen Sie wenig. Lesen Sie zu Hause in die Bibel fließendes Wasser. Jedes Mal, dass Sie begegnen, und Sie begegnen das dutzende Mal in beide Testament, hat es immer diese dreifache Bedeutung. Das letzte ist das Opfergesetze. Und Sie wissen von neutestamentlichen Aussagen, dass Jesu Opfer am Kreuz ist anstelle aller Tiere Opfer. Jesus ist die A und O des Opfergang. Denn im Paradies, die erste Opfer ist von Gott, Trinität, ja, von Gott gemacht, uns zu überdecken mit einem Fell. Und die letzte Opfer ist Jesu Opfer. Und deswegen muss der Tempel zerstört werden, wie Jesus das sagte. Denn das Besondere an dem Tempel ist nur eines, und das ist Opfer. Und Jesus will kein Opfer nach seinem Opfer, und er will es auch nicht von den Juden. Und das ist auch ein Zeugnis, das Israel immer noch erwählt. Es gibt sehr viele Aussagen in dieser Art, aber das ist ein zeichenhaftes Zeugnis. Er will kein Tempel mehr, denn er starb auch als Inri. Und das bedeutet kontinuierlicher Sinn, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Er ist und bleibt der Judenkönig. Das sind die Gesetze. Wenn wir reden über das Zentrum unserer Glaube, wissen Sie, ich erlebe ständig Leute, die immer bei Nebensache bleiben und glauben, dass sie besonders klug sind. Das ist nicht die Art, mit der Bibel umzugehen, mit irgendwo mit Zahlen. Oder einer hat mir gesagt, als ich was über Entrückung gesagt, man weiß nie, was man erlebt als Pfarrer. Sie schrieb mich, sie hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe eine Papagei und ist lieb. Und wenn ich entrückt bin, niemand ist da zu sorgen für den Papagei. Und es ist ein lieber Papagei. Meinen Sie, dass ich ihn in meine Tasche bringen kann bei der Entrückung, ja? Ich muss sagen, hier ist noch ein Geistlicher. Ich frage ihn, vielleicht gibt er eine gute Antwort. Ich glaube nicht, dass man die Papagei so durchbringen könnte, aber ich weiß nicht. Ich habe ja geschrieben, es steht nirgends über die Papagei und die Entrückung in der Bibel. Kann ich keine Antwort geben, ja? Ich will immer bei der Zentrale bleiben, nicht bei Nebenthemen mit Fußnoten. Das lernt man, wenn man Theologie an der Uni studiert, die Fußnoten und die Nebenthemen. Ich will bei dem Zentrum Kreuz. Das Kreuz Jesu ist buchstabiert in Psalm 22. Absolut, wer kennt meine Auslegung von Psalm 22? Zentrum der Bibel. Das ist mit Abstand die wichtigste Text in der ganzen Bibel. Wenn man Psalm 22 richtig liest, und die wird nicht richtig gelesen, alles in diesem Psalm ist Jesu am Kreuz. Luther hat gesagt, der letzte Psalm Jesu war Psalm 118, und dieser Psalm hat ihn zum Kreuz gebracht, der Passionweg, der Passionssalm. Aber Psalm 22, alles, die Lästerung Jesus ist da. Kreuz, wie starb ein Gekreuzigter? Die Sterbeprozess. Nicht das Sterben selbst, kein Schock, Herzversagen, aber das Prozess des Sterben, wenn man durchbohrt in Hände und Füße, ist, dass die ganze Flüssigkeit aus dem Körper herausgeht. Fünffach wird geschrieben in Psalm 22, die Austrocknen dieser Person. Und dann steht geschrieben, die haben meine Hände und Füße durchgraben. Die Juden haben nie gekreuzigt. Einmal haben sie einen fremden König aufgehängt, aber nie gekreuzigt. Die Römer haben gekreuzigt. Zu Davids Zeit und sogar 600 Jahre später gab kein Römer. Das ist ein prophetisch-messianischer Psalm im höchsten Grad und Zentrum der ganzen Bibel. Sogar die Weltmission ist in diesem Text. Und wenn das richtig entschlüsselt, ist auch Auferstehung. Ich suche das jetzt raus, dass ich Sie zeigen, wo Auferstehung steht in diesem Psalm. Auch Jesus als der Passahlamm. Ich kann alle meine Knochen zählen. Das ist Jesus als der Passahlamm. Oh, Moment. Immer wenn ich suche, finde ich nicht. Jetzt muss ich schauen, das dauert.
Das Reich 22? Nein, nein, ja, das ist die Weltmission, aber das geht vorher. Es geht über Weltmission, sogar Karl Samstag steht in diesem Text, aber Auferstehung. Hilf mir, ich kenne das so gut. Ja, euer Herz soll ewiglich leben. Vers 27, die letzte Teil. Herz bedeutet unser Wesen. Gedanken wie Gefühle in der Bibel soll ewiges Leben. Aus der Kreuzigung, der Gekreuzigte, wird der Weg zur Auferstehung durch die Seinen. Euer Herz soll ewiglich leben. Total neu in Israel. Denn sogar bei Samuel, er steht in den Sheol, in den Totenbereich. Die Ende von Psalm 34 ist ungeheuer zentral, auch hier. Ich lese das nur, weil das ist ein Evangelium in kürzesten Form, reine Evangelium. Ab Vers 18, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und jetzt, der Gerechte muss viel erleiden, Christus, aber aus alledem hilft ihn der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, das ist der Passahlamm. Kein Gebein ist gebrochen, durchbrochen und gebrochen bei der Kreuzigung statt uns Johannes, und das ist der Passahlamm, dass es nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen im Schuld, außerhalb Kreuz. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, Auferstehung, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Das Evangelium nach David in Vers 34. Und das läuft ständig in dem Psalmen. Die persönliche hier, der Gerechte, aber vor allem Psalm 22. Auferstehung ist auch natürlich hier erlöst. Auch in Psalm 49 persönliche Auferstehung. Auch verdeckt, wie gezeigt in Psalm 22 und in verschiedenen anderen Stellen. Kollektive Auferstehung. Wir haben genau das gleiche Erwartung wie die Juden heute. Wir erwarten unser Messias. Die Juden wissen nicht, wer er ist. Wir erwarten eine kollektive Auferstehung dann. Natürlich mit zuerst das tausendjährige Friedensreich, das total verankert im Alten Testament ist. Und auch im Neuen Testament zu verstehen ist, wenn das richtig verstanden, aber das ist nicht mein Thema heute. Der tausendjährige Friedensreich ist buchstabiert in Psalm 72. Und dann, nach dem Ende dieser tausendjährige Friedensreich, kommt die kollektive Auferstehung. Daniel 12, Ezekiel 37, Jesaja 24, 25. Das alles erwarten wir auf Pietisten auf jeden Fall gemeinsam mit dem Juden. Es gibt mehrere jüdische Theologen, die sagen, Pinkas Lapid hat das mir gesagt, David Flüsser hat gesagt, wenn der Messias kommt und Israel erlöst, und wenn er Kreuzeswunde trägt, dann wissen wir, mit wem wir zu tun haben. Die haben nicht an Jesus geglaubt, aber Flüsser war sehr nah zu Jesus, mehr noch näher als Lapid. Dann kommen wir zu einem anderen Aspekt. Ich wollte Sie nur eine kleine Einführung in die Jesuanische Alte Testament. Das nächste ist die Personen. Wir haben über Gesetzgebung, wir haben über Kreuz und Auferstehung. Alle zentrale Personen im Alten Testament sind eine partielle Vordeutung von Jesus. Wer ist die wichtigste Jude? Für einen Jude? Wer weiß das? Nein? Wer ist die wichtigste? Mose ist die wichtigste für einen Jude. Und ich glaube, jemand hat Abraham gesagt. Nein, Abraham ist es nicht, das ist Mose. Mose holt Israel aus Gottes Kraft aus die Knechtschaft Ägypten. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus die Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus die Knechtschaft der Sünde herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist eine Erfüllung und eine Gleichung zugleich. Mose empfängt die Gebote auf den Berg Sinai. Jesus, wie gesagt, legte diese Gebote aus und dann erfüllt diese Gebote. Mose führt das Volk durch die Wüste bis zum Heiligen Land. Warum kommt Mose nicht im Heiligen Land? Das ist ein umstrittenes Thema, aber es ist mir klar.
Er hat Wasser aus dem Felsen herausgeholt und irgendwo hat er Gott nicht genügend Ehre gegeben. Aber es gibt eine viel tiefere Erklärung, wenn man lernt von Bild. Und das ist der Weg der Bibel, zu sehen. Stein bedeutet Tod, Fels, Wasser bedeutet Leben. Er hat Leben aus dem Tod herausgeholt. Das ist eine Vordeutung von Auferstehung aus dem Kreuz. Und das ist nicht seine Sache. Es ist das Gleiche, wie wenn Saul mag sich zu Priesterkönig und mag den Opfer, als Samuel nicht kommt. Und deswegen wird er verflucht. Mose tut, was ihm nicht gehört. Und das ist der Weg der Kreuz, Leben aus dem Tod und Auferstehung. Und deswegen kommt er nicht im Land. Das ist die Grenze der Mose. Und das ist, was hintersteht, dass er Gott nicht genügend Ehre gegeben hat. Er hat sich überhoben über seine eigene Lage. Aber er hat das Volk unter Gottes Kraft geweidet durch die Wüste. Er war durch Gottes Kraft eine Art Hirte, wie alle zentrale Gestalten in der Bibel. Wer ist unser guter Hirte, der uns weidet durch diese schreckliche, endzeitliche Welt, voll mit Abtreibung, Pornografie, Massenmord, Massenhass, Antisemitismus, Antichristenverfolgung und. Das ist unser guter Hirte, Jesus. Die sind drei zentrale Bereiche, Mose, die zentral in Jesus erfüllt werden. Die große Wundertäter, das ist eine sehr merkwürdige Thema, diese Leute, die alles auf Wunder setzen heute. Das ist so eine schreckliche Irrlehre. Denn Israel war wundergläubig in die Wüste, deswegen kommen sie nicht im Land. Sie glauben nur an Wunder. Sie zertreten der Manne und keiner, zwei kommen. Josua und Kaleb, zwei Zeugen, die kommen nicht im Land. Die erste Generation sind wundergläubig. Und die Leute waren wundergläubig an Jesu als Wundertäter. Menschen wollen Wunder haben, ja? Vor allem geheilt zu werden. Und Jesus hat genug dann von seinen Widersachern, die immer Wunder verlangen. Und sagt, ich gebe euch nur ein Zeichen, die drei Tage im Bauch vom Wal, Jona. Kreuz und dann rausgespuckt, Auferstehung. Und die Wundertäter, die Wundergläubigen, die fallen weg. Wunder ist keine, ich habe viele Wunder erlebt. Ich zweifle nicht, dass Gott Wunder tun kann. Ich habe Gehirnhautblutung gehabt, an wen vier Leute sterben und Aspirin ständig genommen, welche die Blutung fördert. Ich musste längst tot sein. Aber wie Sie merken, ich bin ganz normal, so normal wie ein Jaffin sein kann, ja? Aber ich habe ständig Wunder erlebt, aber ich bin nicht wundergläubig, ich bin kreuzesgläubig. Und das Problem mit dieser ganzen Wunderbetonung ist, Menschen kommen zum Glauben manchmal durch pfingstlerische und charismatische Evangelisation. Ich zweifle das nicht, aber zu was für eine Glaube kommen sie? So eine Glaube an die Erhöhte, der machttreibende Gott, nicht der Schwachen am Kreuz. Und dann müssen sie von da zu ein Alltagsglaube, den wir alle haben, denn niemand erlebt ständig Wunder, sondern wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Diese Wunder sind sehr schöne Sachen, die punktieren mein Leben in bestimmten Momenten und die kommen selten vor. Und ich bin dankbar für die, aber mein Glaube ist nicht gegründet auf das, sondern auf den Alltag. Und es ist sehr interessant, dass Leute, die durch Wunder, durch der Hirte Christus, durch diese Art zu Glaube kommen, verlangen dann immer mehr Wunder. Und dann gehen sie in schreckliche Exzessen und dann fallen sie weg von Glaube, weil sie keine Wunder mehr erleben. Und das Interessante, ich begegne ständig unterwegs Menschen, die durch solche Evangelisation zum Glaube gekommen, an eine Hirte. Und wo sie dann kein Pfingst oder charismatische Gemeinde, wo in ihrer neuen Arbeit war, Gott sei Dank ist es nicht fleckendeckig, und kommen sie in eine Lebenszellenmission, eine landeskirchliche Gemeinschaft oder so ein grundsätzlicher Pfarrer, und dann kommen sie in eine tiefe Kenntnis, wer Jesus tatsächlich ist. Diese Wunderglaube, es gibt zwei zentrale Wundertätige im Alten Testament, Elia und Elisha oder Elisa. Alle diese Wunder, über den habe ich bis jetzt kein Buch geschrieben, weil es gibt ein sehr gutes Buch über Elia. Nennen wir eine sehr interessante Heilung. Die sind Zeichen. Und Jesu Zeichen sind messianische Zeichen, seine Wundertaten. Nennen wir Elisha oder Lisas Heilung von Naaman, der eine Heide war. Er ist aussätzig, das bedeutet total unrein. Und 7-mal wird er untertaucht im Jordan in der Kraft der lebendigen Gott, fließendes Wasser, Reinheit, Leben, in Leben, im Tod und rausgeholt, eine Vordeutung von Kreuz, im Leben, Taufe, ja, aber es ist keine Taufe, aber eine Vordeutung von Taufe, und er wird geheilt. Und das ist eine Vordeutung, der Weg wird gehen auch zu den Heiden, und die Reinheit wird in Christus sein. So sind die Wunde im Alten Testament zu verstehen. Now, ich habe ein Buch und komme gerade von einer 3-Tag-Vortragsreise über Lebenshelle-Mission zwischen Bruchsal und Heidelberg. Mein Thema war Josef und Jesus. Über den habe ich auch ein Buch geschrieben, ich glaube. Nur ein paar Bemerkungen, dann kommen wir zu David. Brauchen Sie keine Angst. Zu David muss ich kommen, ich heiße selbst David. Ja, ja. Die ganze Josef-Geschichte ist absolut jesuanisch, bis bis in das Bild hinein. Wenn man mich fragen würde, wer ist der beste zentrale Mensch im Alten Testament? Ich würde überlegen, Samuel oder Josef, und ich muss für Josef entscheiden, denn Samuel hat ich habe auch ein Buch über Samuel geschrieben, er hat die gleiche Sünde begangen wie Eli, seine Kinder nicht in Hand genommen, die waren Priester, abseits in Beerzebe, jede Hinsicht eine abseits, und begeht die gleiche Sünde wie Eli. Aber der beste Mensch im Alten Testament, habe ich keinen Zweifel, wer das ist, und das ist Jonathan. Aber über Jonathan kommt jetzt ein Buch von mir raus. Ich fand ihn faszinierend, dass Gott nicht Jonathan, sondern David. Jonathan ist eine wunderbare Gestalt, aber er ist keine zentrale Gestalt. Und ich glaube, Gott hat David gewählt, weil David die Härte hat, die Jonathan nicht hat. Und König Israel muss man Härte haben. Und wir haben keinen Beweis, dass Jonathan das hat. Er hat sonst wunderbare Eigenschaften. Josef. Josef ist der leidende Gerechte, der Weg der Verheißung Gottes durch ihn wird verwirklicht sein, durch sein Leiden als Gerechte. Und Jesus ist der leidende, endgültige Gerechte und die Verheißung werden in ihn erfüllt sein. So, ich gebe euch ein Beispiel. Ich glaube, das ist total unbekannt. Ich habe das selbst neu entdeckt, nach meinem Buch veröffentlicht. Ich glaube nicht, dass es in meinem Buch ist. Jakob ist blind. Er ist blind zu der Tatsache, dass er liefert seinen eigenen Sohn aus, wenn er schickte Josef zu den Brüdern. Er liefert seinen eigenen Sohn aus, blind. Denn von die Ferne wollen sie Josef umbringen. Und Gott Vater, natürlich ohne Blindheit, liefert seinen eigenen Sohn aus, um das Heil zu bringen. Denn die Auslieferung Josef ist der Weg der Erhaltung des Volkes, der Weg auf den Segen, die du zu Jesus als Heil. Ich mag jetzt einen Punkt, die auch mir sehr wichtig und total unbekannt ist. Unser Glaubensbekenntnis ist falsch. Und ich werde sehr deutliches Wort über das sagen. Gott Vater ist falsch dargestellt. Oder sagen wir total unvollständig dargestellt. Gott Vater ist nicht nur der Schöpfer Gott. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott Vater ist der Gott der Geschichte und es gibt kein einziges Wort in die Glaubensbekenntnis über Gott Vater als der Herr der Geschichte. Ich bin der Ich Bin. Also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und wer holt Jesus aus dem Tod? Rembrandt malt das wunderbar in die alte Pinakothek in München. Bitte, Sie können in Kunstgalerie gehen als Pietisten, ja? Sie werden viel lernen. Ich mag überall Kunstführung, Kunst als Verkündigung. Rembrandt in einer genialen Darstellung, da sitzt Jesu auf dem Stein im Grab. Und da sind die Engel damit beschäftigt, die große Fels wegzubringen, dass Jesus auferstehen kann. Gott Vater holt Jesus aus dem Tod. Gott Vater ist das A und O des Heilsgeschehen Jesus. Wer hat das gewusst? Kein Wort in die Glaubensbekenntnis. Ich merke das als Jude, weil ich ärgere mich als Jude, dass das so ist. Gott Vater hat nur so viel und Jesus so viel. Ich sage nichts gegen die so viel Jesus, aber ich sage, Gott Vater hat so mindestens so viel wie Gott Sohn. Denn der Heilsplan kommt von Vater. Und Gott Vater kommt da nur als Schöpfergott. Und wissen Sie, wo das hinführt? Zu dem Glaube, dass Islam das Gleiche ist. wie Judentum und Christentum der gleiche Gott.
Die Leute sagen, das ist ein Gott der Schöpfung und Gott Vater ist auch ein Gott der Schöpfung, ohne zu betonen, dass Gott ein Gott der Chaosgeschichte. Islam hat keine Geschichte. Das alles kommt vom Himmel runter. Islam hat nur eine geschichtliche Verfälschung, in wen sie nicht Isaac in den Mittelpunkt stellen, Abraham, Isaac und Jakob, sondern Abraham, Ishmael und Mohammed. Das ist die Heilslinie.
Wenn wir in unserem Glaubensbekenntnis bewusst sind, dass Gott Vater der Herr der Geschichte ist und dass Islam geschichtlos ist und geschichtverfälschend ist, wir könnten niemals den gleichstellen.
Sicher, es gibt viele andere Gründe, den nicht gleichzustellen. Dass sie glauben überhaupt nicht, dass Jesus gekreuzigt war, geschweige denn das Heil. Dass sie im Koran sagen, wenn je ein Land Allah gehört hat, jedes Mittel ist erlaubt, dieses Land zurückzugewinnen. Israel hat die Türken gehört. Das bedeutet Lügen, gebrochene Verträge, Terrorismus und Krieg. Und Arafat ist ein Meister in alle diese Mittel.
Und wenn wir Gott Vater auch als die geschichtliche Gott betonen, die Schwarmgeist unserer Zeit werde viel geringer sein. Denn der Schwarmgeist verlangt, jetzt, hier und jetzt will ich Wunder haben.
Und die Bibel erzählt, Gott ist ein Gott der Geschichte mit langen Wegen und bei uns auch. Lange Geschichte. Ich bin nicht der gleiche Person, der bekehrt war vor 30 Jahren. Etwas ist in mir geändert. Wandlungen sind in mir gekommen. Geschichtliche Wandlung. Das nennt man Heiligung. Sicher, ich bin die gleiche krasse Versuchen ausgesetzt. Sicher, ich bin immer noch ein total verlorener Mensch. Aber dieses Bild mag ich gerne, dieses pietistische Bild. Wir kommen näher und näher zum Licht. Und da merken wir, was für Dreck wir sind, je näher wir kommen. Weil das Licht dort leuchtet, unser Dreck. Aber das ist ein geschichtlicher Weg. Wer sieht Gott, war Gott, Vater ist der Gott der Schöpfung und dann hat er aufgehört. Und alles ist zu Ende. Und das führt natürlich zu der totalen Verfälschung der Naturwissenschaftler. Im 18. und 19. Jahrhundert, Gott, Vater hat alles angefangen und dann läuft von sich selber. Wenn man ein richtiger Glaubensbekenntnis, und ich bin überzeugt, und ich habe das nicht geforscht, dass die Glaubensbekenntnis in so einer Form ist wegen Antisemitismus. Man wollte die totale Gewicht auf Jesus legen, um sich zu entfernen von dem jüdischen Verständnis. Aber das habe ich nicht geforscht, das ist ein gutes Thema für einen Wissenschaftler. Ich bin zu beschäftigt mit Vorträgen und andere Sachen, um das alles zu forschen. Aber ich bin überzeugt, dass das kommt aus dem frühkirchlichen Antisemitismus, dass Gott Vater nur so, nur als Schöpfer und dass Jesus alles macht. Ich zweifle nicht an der zweite Glaubensartikel. Das ist absolut richtig, das Ganze. Aber die Anfangsform mit Vater und das Ende mit Vater. Haben Sie verstanden? Ja. Josef. Ausgeliefert. Denken Sie die blutbeschmierte Kleid. Nur ein paar zentrale Bilder. Der blutgeschmierte Kleid und Jesu blutbeschmierte Kleid. Josef entdeckt, und Josef ist ein sehr kluger, er deckt nur am Schluss Gottes heilsgeschichtliche Weg. Jesus weit vor die Welt erschaffen war über diese heilsgeschichtliche Weg. Josef leidet als der beste Mensch, zentrale Mensch in der Bibel, unter ein total unpsychologischer Art, die sehr in unseren Kreisen zu finden sind. Das ist eine große Schwäche im Pietismus. Wir sind so mit Bekehrung beschäftigt, dass wir merken nicht, wer wir sind und wer unser Gegenüber ist. Und wir können Menschen zu Jesus nur führen, wenn wir wissen, wer wir sind und wer unser Gegenüber sind. Ich kann mich erinnern, als ich Gehirnhautblutung gehabt hat. Ich war in, wie nennt man diesen Raum, wo man abgetrennt ist? Intensiv. Und in Lebensgefahr. Und eine Frau ruft an und sagte, Frau Jaffin, mein Vater hat auch Gehirnhautblutung, wie ihr Mann, und er ist gestorben dran. Na, das sicherlich hat eine große seelsorgerliche Auswirkung auf meine Frau. Aber, ja, Josef ist total unpsychologisch. Er redet zu seinem Bruder, ihr werdet für mich knien. Das braucht er seinem Bruder nicht sagen. Er weiß das. Wenn ich das mit meinen zwei älteren Schwestern gesagt hätte, die lang über mich geherrscht, ich wäre eins auf den Deckel gekriegt haben und mit Recht. Ist total unpsychologisch. Und wir müssen lernen. Ich habe ein Buch dabei, denn ich bin ein Dichter. Das ist meine erste Berufung mit 14. Dichter sind die wahren Menschenkenner.
Ich bin kein Tolstoi oder Shakespeare, die größte aller Psychologen, aber ich bin ein Dichter. Ich habe ein Buch geschrieben, der, ich glaube, Sie helfen werde, Sie zu verstehen, die innere, Ihre eigene Dasein und Ihr Gegenüber. Weil das ist ein Zentrum, meine eigene Dichtung. Denn wir können Menschen nur zu Jesus führen, wenn wir wissen etwas über diese Menschen. Die sind nicht Gegenstände, es gibt keinen Taufgegenstand. Jesus will Menschen erretten, nicht Gegenstände. Und viele von uns gehen mit unser Gegenüber, als ob die nur Gegenstände und nicht Menschen sind. Und dann müssen wir viel wissen über uns, über unsere eigene Problematik und unsere Fähigkeit und Unfähigkeit, andere Menschen zu helfen und nicht zu helfen. Und ich gebe euch einen Grundsatz von christlicher Psychologie, von wahrer Psychologie. Jede Stärke, die wir haben, enthält unsere Schwäche, ohne Ausnahme. Wenn Sie sich selbst kennen, ich bin sehr mit diesem Thema, seit ich 14 Jahre alt, als Menschen kenne, tief hinein zu bohren in mir selber und die Menschen um mich her. Na, schauen Sie, ich habe eine Gabe, ich rede offen, ich kann reden. Mit 13, man hat mich alle für dumm gehalten, aber niemand hat je gezweifelt, dass ich reden könnte. Mein Lehrer hat mir alle gesagt, er wird die beste Sportreporter in Amerika, der kann reden und er weiß alles über Sport. Mit 13 war über mich berichtet, in ein Sommerlager, in ein Sportlager, als wir einschlafen, hat Jaffin geredet. Als wir aufwachte, hat Jaffin geredet und niemand weiß, ob der da in die Zwischen aufgehört hat. Ja? Ja. Ich kann reden, aber was passiert mit jemandem, der gut reden kann? Er kann auch schlecht reden. Er kann so mitbetroffen, mit was er zu sagen hat, dass er über den Ziel hinausgeht. Schauen Sie die Eifende in der Bibel. Ich bin nur ein ganz kleiner Eifende. Schauen Sie Luther, wie ein schrecklicher Antisemit am Ende seines Lebens. Schauen Sie Augustin, der den Nahost gespaltet hat in sein Eifer gegen die Sektiere. Gehen Sie durch die große Eifer. Sie haben immer Negatives, nicht nur Positives gewirkt. Und dann gibt die Ruhige, die zuhören kann, wie Maria Martha Schwester. Meine Frau gehört dazu, weil sie keine andere Alternative hat. Mit so einem Mann kommt man sowieso nicht zu Wort, ja? Und das ist eine wunderbare Gabe, vor allem für eine Frau von mir, dass man zuhören kann. Aber Menschen, die gut und still sind, die reden nicht, wenn sie reden müssen. In ihrer Stärke ist ihre Schwäche enthalten. Und wenn Sie wollen, wirklich ein missionarer Christ, müssen Sie wissen ein bisschen, wer Sie selbst sind. Und Sie müssen ein bisschen Mitfühlen für Ihr Gegenüber haben. Sonst können Sie keinen Mensch den Weg zu Christus führen. Es ist doch Gebet. Jesus wird das tun, aber wir sind sein Mittler. Josef war absolut unpsychologisch. Das ist eine große, große Schwäche. Er wusste sehr genau, dass er der geliebte Sohn war. Und er stellte es immer die Brüder vor, ohne zu merken, dass sie ihn töten wollen. Das ist klar. Und jetzt kommen wir zum David. Ziemlich am Ende dieser Einführung. Ich habe meinen besten Professor, den ich je gehabt, war nicht in Theologie, er war ein Geschichtler, ein jüdischer Italiener, A. William Salomoni, ein großartiger. Er hat einen Kurs über die italienische Renaissance. Und am Schluss waren wir immer noch im Mittelalter. Ja, aber haben Sie keine Angst. Wir werden morgen detailliert über David hören. Aber ich will euch die Grundlage des davidischen Kenntnisses in Bezug zu Jesus jetzt bringen, weil das sind die wichtigste Sache. David gilt als der vorbildliche jüdische König. Wenn man einen Jude fragt, wer war Israels größter König, man wird, wenn man was weiß, sagen, es war David. Was sind die Eigenschaften, die ein großer König haben muss? Sind drei zentrale Eigenschaften. Ein großer König Israel. Er muss fromm sein, weil er unter Gott und Gottes Gesetz steht. Und durch seine Frömmigkeit gewinnt er neue Kraft und Führung, weil Gott ist der Herr in Israel. Die sind Dinge, die man schreiben kann. Da geht langsam jetzt. Er muss fromm sein, er muss gerecht sein, denn er ist der, der verwaltet unter das Gesetz, nicht über das Gesetz. Denn das Gesetz kommt von Gott und verbindet den König. Er steht unter das Gesetz, wie alle anderen Untertanen. Er ist ein Untertan des Gesetzes. Und er muss gesetzlich. Und drittens, er muss ein großartiger Krieger. Und deswegen wahrscheinlich würde Jonathan nicht gleich David, denn David war ein sehr großartiger König. In jeder dieser drei Spalte ist David vorbildlich. Er ist der große Glaubensheld. Er mag diese wunderbaren Psalmen. Von vorne heran, von Kindheit an, ist er ein tief frommer Mann. Zweitens, er ist ein gerechter Mann, bis er fällt, und dann wird er noch gerechter, nach seinem Fall. Gerechtigkeit Gottes ist für ihn zentral, und sogar bei seinem Sturz, wir werden sehen, als das vor Spiegel, vor Augen gestellt wird, von Nathan, merkt er über die Ungerechtigkeit, ohne zu wissen, dass er selbst das getan hat. Das kommen wir später dazu. Und er ist der große Kämpfer gegen Goliath, gegen die Philister. Jesus ist der Inbegriff von Glaube, weil er Gott selber ist. Er ist der Inbegriff der Gerechte, weil, wie gesagt, er legte das Gesetz aus in Geist bei der Bergpredigt und dann erfüllt das. Und Jesus ist die endgültige Kämpfer gegen Sünde, Teufel und Tod. David ist die Vordeutung des Königtums Jesus. Deswegen hat Jesus der Titel Jesus, du Sohn Davids. Jetzt, das Interessante hier ist die Zwischenstufe, die bei Theologen meistens überhaupt nicht behandelt. Und das ist die Chronikendarstellung von David. Die Chronikendarstellung von David, später als die Samuelis, enthält nicht Ehebruch und Mord. Denn David, der gerechte König, fällt durch die 10 Gebote, durch die Zentren. Er ist Ehebrecher und Mörder. Nicht nur Mörder, sondern Massenmörder. Lesen Sie genau, das kommt in mein Buch. Als er bestimmt, dass Uriah sterben muss, der Hauptmann dann sagte, wenn er die Nachricht bringt zurück zu David, die anderen, die gestorben sind mit Uriah, weil Uriah sehr nah an den Mauer der Stadt gekommen, und die sehen alle auf Davids Gewissen. Er ist Ehebrecher gegen Bathsheba, die kein Vorbild von einer Frau, sondern ein Weibsbild, sondern dergleichen war. Sie hat das sicher intendiert, wenn sie nachtbadet für den Königsaugen auf dem flachen Dach, das ist kein harmloses Mädchen, ja? Ganz böse, weil das ist keine Entschuldigung für David. Wir brauchen zwei, um Ehebruch zu machen, oder? Er ist Ehebrecher und Mörder, und in die Chronikendarstellung ist kein Wort davon. David wird idealisiert, ohne Ehebruch und ohne Mord, als ob das gar nicht passiert ist. Gar nichts wird erwähnt. Das bedeutet, David wird idealisiert zu der Inbegriff, was König bedeutet in Israel. Der Glaubenskönig, der gerechte König, der kämpfende König. Und dann kommt Jesus. Und welche zwei Gebote legt Jesus in der Bergpredigt aus? Nicht das Wichtigste und Allumfassende, das erste Gebot, sondern Ehebruch und Mord. Warum nimmt er gerade diese zwei Gebote? Weil er der Sohn David ist. Und wie definiert er Ehebruch? Begier außer die Ehe. Und wie definiert er Mord? Hass der Bruder im Geist. Und Jesus lebt ohne Begier und ohne Hass. Und er füllte diese zwei Gebote im Geist und ist der Sohn Davids, der Inbegriff der gerechte König. Das ist die zentrale Rüstzeug, ein Verständnis König David und König Jesu. Die drei besonderen Eigenschaften ein König in Israel, der Glaube, die Gerechtigkeit und der Kampf. Wie das in David zu verstehen, wie das in Jesus in Totalerfüllung in jede dieser Spalte geht. Wie David, die idealisierte König wird, trotz Ehebruch und Mord. Und wie dann Jesus definiert in der Bergpredigt nur diese zwei Gebote, Ehebruch und Mord, die David gebrochen. Ich sage euch am Schluss nur eine Feinheit. Wenn ich die 10 Gebote auslege, und ich lege die nicht nach Luther, sondern nach Mose, die letzte Gebote nach Mose, die sind die letzten zwei Gebote nach Luther, reden über die Begier von des Besitz des anderen. Ob die sogenannte schwäbische Gebot, die bösartig gesagt, du sollst nicht lassen, gelüsten dein nächstes Hauses, ja, oder, Sie merken alle, dass ich schwäbische Fahrer von meiner Aussprache, ja, oder die andere, die geht bis zu Ochs und Esel und Frau und so weiter, die sind alle Wegweisung zu der Bergpredigt. Denn sie sind geistliche Auslegung von du sollst nicht stehlen. Und der Bergpredigt ist eine geistliche Auslegung des gesamten Gesetzes Mose, aber am Hand vor allem von Ehebruch und Mord, weil die sind die zwei Gebote, die David durchbrochen hat. Heute Abend war das Wichtigste, deswegen habe ich gebeten, dass der gute Pfarrer auch kommt, weil meine Einleitung enthalten das Zentrale. Wer sagt aber, ich will etwas über David mehr im Detail, der kommt morgen Vormittag. Jetzt erheben wir uns zum Gebet. Amen. Ja, Herr Jesus, dein Wort ist ein unwahrscheinlicher Schatz, in wen wir alle ständig neu entdecken machen, wenn wir bereit sind, nicht auf unsere besondere Sprüchle zu reiten, sondern in Frage gestellt zu werden durch genau die Texte, die uns nicht liegen. Denn die sind die Texte, die für uns am wichtigsten sind. Dein Heiliger Geist ist nur durch das Wort. Und wenn wir das ernst nehmen, dann muss es dieses Wort immer wieder neu auf uns wirken. Nicht als ob wir das Wort als unser Rüstzeug haben. Wir sind da zu lernen und wir sind da in Frage gestellt zu werden durch dein Wort. Nicht dein Wort zu hinterfragen, sondern dein Wort hinterfragt uns. Wir bitten um dieses Seminar, dass dein Wort uns alle hinterfragen wird. Je tiefer wir hinterfragt sind in unserer Scheinheiligkeit, in unserer Scheingerechtigkeit und teilweise Scheinfrömmigkeit, je mehr wir eins lernen, dass wir dich, Herr Jesus, brauchen, dass wir leben nur aus deiner Gerechtigkeit, aus deiner Vergebung und Gnade. Ja, wir sind sündige Menschen und wir brauchen dich und dich allein und wir danken dir dafür. Amen. Das ist das Alte Testament. Ich bin absolut die Überzeugung, dass der Weg echter Erweckung, nicht Scheinerweckung, geht nur über das Alte Testament. Denn das Neue Testament über Betonung führt zu einer total Verflachung und auch ausgeliefert alle mögliche Zeitgeist. Wir müssen zurück zu Jesu eigene Zeugnis. Wer sind meine Zeugen, dass das so ist? Jesus selber. Denn alles, was er tut und sagt, kommt aus dem Alten Testament. Paulus, denn alle seine Auslegungen sind alttestamentlich. Der Hebräerbrief, Petrus und. Wir brauchen biblische Vertiefung, dass wir neu ausgerüstet werden zur Mission. Das ist Altpietismus und Neuer Pietismus zusammen. Da ist keine Trennung, müssen die beiden jetzt. Warum toben die Heiden so vergeblich? Das ist so aktuell wie möglich, diese Thema. Meine Frau ist eine sehr liebevolle Frau. Und dass sie mir 40 Jahre ausgehalten, ist vielleicht der größte Wunder meines Lebens, ja. Ich bin kein leichter Typ, ja. Und sie hat das mit Würde und mit Liebe getan. Und für unser 40. Hochzeitstag, so stand auf dem Tisch für sie dieses Buch, Liebesgeschichte der Bibel, mit einer Gedichte, ein Liebesgedichte auf Deutsch für sie. Alle die Liebesgeschichten der Bibel sind heilsgeschichtlich. Es gibt nichts im Alten Testament anders als Heilsgeschichte. Seelsorgerliche Heilsgeschichte. Ich freue mich vor allem über jeden Mann, der dieses Buch kauft. Warum ist es, dass Frauen immer über Liebe interessiert sind und Männer nicht? Ich muss sagen, ich liebe meine Frau mindestens so sehr, wie sie mich liebt. Und die Liebe hat was gebracht. Meine Frau schaut 20 Jahre jünger aus, als sie ist. Dass sie viermal für meine Tochter gehalten werden, das bedeutet entweder, sie schaut jung aus oder ich bin uralt. Ja, man kann es so oder so sehen, ja. Ich sage die Männer das. Wenn sie wollen, dass ihre Frau jung bleibt, dann zeige viel Liebe. Und das verjüngt die Frau. Und ich sage die Frau was. Wenn sie wollen, dass ihr Mann jung bleibt, dann zeigen sie auch viel Liebe, ja. Ich fühle mich immer noch jung, auch ich habe das in meinen Genen, denn mein Vater hat gearbeitet, bis er 90 war. 70 Jahre in die Ehe, 70 Jahre hat er gearbeitet. Ich hoffe, dass das bei mir der Fall ist. Das ist das Buch für Sie. Die Zeit der fallenden Blätter. Das ist kein oberflächliches Buch. Ich bin total gegen die Trivialliteratur, die in unseren Kreisen gelesen. Das ist Kitsch, Trivialliteratur. Ich bin für Dichtung. Das ganze deutsche Literatur ist christlich geprägt bis Ende des 17. Jahrhunderts. In unseren Kreisen kennen die größten Dichter nichts. Griffius, wer kennt Griffius? Er ist ein größerer Dichter als Paul Gerhardt. Jawohl. Manche glauben wie ich, dass er der größte Dichter Deutschlands ist, größer als Goethe, das hat sogar Hans-Martin Enzensberger, ein berühmter Kritiker, gesagt. Gryphius ist sprachlich Goethe überlegen. Gryphius ist bis in Mark und Bein ein Christ. Und wir lassen uns mit Kitsch beschäftigen, mit Trivialliteratur, wo wir wunderbare Schätze, und wir lassen denen die Säue, die nichtgläubige Professoren, diese Schätze üben, und die werden dann diese Texte nicht christlich auslegen. Bei Gryphius ist das sehr schwer, ja. Das ist Dichtung, das ist nicht Gryphius, Tolstoi oder Shakespeare, aber meine Gedichte sind von namhaften Kritikern sehr hoch geschätzt in Amerika. Meine Zielsetzung in dieses Buch ist, sie in die Tiefe ihrer eigenen Person und ihrer Wahrnehmung von anderen bringen. Warum? Weil wir sind missionarische Christen, und ich wiederhole, wir können nur Menschen zu Christus führen durch Gebet, aus seiner Kraft, aber wir sind die Mittler. Und das setzt voraus ein Kenntnis uns und unserer Schwäche. Und es setzt voraus einen mitfühlenden Sinn für unser Gegenüber. Und das war natürlich die große Schwäche Josef. Er hat das nicht, und auch sein Vater. Was unter Juden sehr ungewöhnlich war. Juden sind sehr psychologisch geprägt wegen der Notlage, in der wir immer gelebt. Wir müssen ständig überlegen, was denken die anderen über uns? Wie ist es mit mir? Und. Das ist mein Verlag. Meine Frau sagt immer, David, du sagst immer, dein letztes Buch ist dein bestes Buch. Sie kennt ihr Mann sehr gut, ja. Das ist mein letztes Buch, die ist 2 Wochen alt. Aber mein Verlag glaubt, das ist mein bestes Buch. Ich habe einen sehr guten Lektor, Dr. Thomas Baumann, der nicht nur ein tiefer Pietist, sondern jemand, der sehr gegründet ist in Literatur. Er schreibt, die Geschichten dieses Büchers sind Gleichnisse. Wer hat in Gleichnisse geredet? Das ist der zweite Sinn dieses Buchs. Dass sie lernen, mit Gleichnissen tiefer umzugehen. Sind Gleichnisse Gedenken, Anstöße und Wegweiser zu tieferen Einsichten über uns selbst und über das eigentliche Ziel unseres Lebens. Es ist ein christlich geprägtes Buch, ganz und gar. Sehr mit die Bildsprache. Noch eine zentrale Thema der Bibel. Das ist ein Buch, wenn Sie wollen, missionarisch, das ist ein Buch, für Leute, die für gute Literatur interessieren und die keine Glaube haben. Denn ich weiß, dass diese Bücher solche Menschen ansprechen. Ich kenne mehrere solche Beispiele. Das natürlich ist ein wunderbares Geschenkbuch für eine Trauung, Liebesgeschichten der Bibel, auch für einen Pfarrer, für seine Gemeinde. Und es ist ein sehr aktuelles Buch. Jetzt bitten wir um den Segen. Haben Sie was zu sagen? Ja, ist immer sehr schwer, das Mikrofon weg von einem Juden zu bringen. Ja, ich sage Sie nur eine Geschichte, bevor Sie zum Wort kommen. Ja, Sie kommen zu Wort, ich verspreche Sie. Aber wie schwierig das ist, der Mikrofon weg von einem Jude. Ich weiß nicht, ob Sie bei der Israel-Reise war, wo ich ständig in Streit war mit der Jude über die Mikrofon. Ich weiß nicht, ob Sie, das war Ihre Reise. Das ist immer mein Problem, wenn ich in Israel, der Jude, der das führt, will reden und ich will reden. Wir haben nur ein Mikrofon, ja? Und es wäre besser, wenn wir 2 Mikrofone im Bus gehabt haben. Und was ist passiert? Er war so mit mir geärgert, weil er nicht gewohnt ist, dass jemand redet mindestens so viel wie er. Und als ich sehr geärgert war, als er fing an über die Baustil von Elat in die 50er Jahre, was wirklich unsere Leute nicht sonderlich interessiert hat, habe ich an theologisch zu reden. Und er sagt, entweder reden Sie oder rede ich. Ich habe gesagt, absolut richtig, ich rede. Jetzt dürfen Sie das Mikrofon. Ja.